ARD Sounds.
Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Tanja Richter und Achtung, jetzt wird's laut, denn wir starten mit einem Geräusch. Ja, so klingt das übernächste Woche am Hamburger Flughafen, denn dort starten und landen dann Kampfflugzeuge. Warum und worauf wir uns da einstellen können, das hört ihr gleich. Dann haben wir ein nächstes Bauprojekt in Hamburg, das teurer und auch später fertig wird als eigentlich geplant. Die Müllverbrennungsanlage, die gerade in Bahrenfeld gebaut wird. Was da los ist, auch dazu gleich mehr. Wir starten aber mit einem Mordfall hier bei uns in Hamburg, der nach 43 Jahren jetzt endlich aufgeklärt ist. Denn ein Mann ist vom Hamburger Landgericht heute in diesem Fall zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Wir haben den 28. Mai. Ab geht's.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
43 Jahre ist es jetzt her, dass in Hamburg eine Transperson ermordet wurde. Damals wurde eine 41-jährige Prostituierte in ihrem Wohnwagen in Hammerbrook erschossen. Und dann erst letztes Jahr im November, da wurde in diesem Fall ein heute 62-jähriger Mann auf Finkenwerder verhaftet. Im Prozess gegen ihn hatte er seine Unschuld bescheuert, aber das Landgericht hat ihn dann heute verurteilt. Zu 6 Jahren und 3 Monaten Jugendstrafe, sprich also Gefängnis. Jugendstrafe, weil der Mann eben zur Tatzeit erst 19 Jahre alt war. Und über diesen Fall spreche ich jetzt mit unserer Gerichtsreporterin Elke Spanner. Elke, nach so vielen Jahren jetzt ein Schuldspruch in diesem Fall. Wieso ist sich das Gericht denn sicher, dass der Mann der Mörder ist?
Ja, weil das Gericht sagt, wir haben viele einzelne Indizien, die gegen ihn sprechen. Jedes einzelne für sich würde nicht ausreichen, aber es gibt eben ein Gesamtbild und das ist für das Gericht relativ klar. Die Vorsitzende Richterin hat heute gesagt, so viele Zufälle könnte es gar nicht geben, dass es diese ganzen Indizien gibt und er nicht der Mörder wäre. Das Hauptindiz war, dass man seine DNA identifiziert hat an einer Zigarettenkippe, die damals in einem Auto der Transperson gelegen hatte. Und es gab aber noch so ein paar andere Sachen, die auch gegen ihn sprachen. Und das Gesamtbild war dann für das Gericht einfach eindeutig. Und deswegen ist er jetzt verurteilt worden als der Mörder.
Und wie soll sich demnach die Tat abgespielt haben?
Ja, es war wohl so, dass die Transperson den Angeklagten mitgenommen hat von St. Pauli aus, wo sie ihn aufgegabelt hat sozusagen, nach Hammerbrook zu dem Wohnwagen, wo sie sich prostituiert hat. Und da soll der Angeklagte dann auf dem Weg dahin noch eine Zigarette geraucht haben, daher die DNA-Spur. Und vor Ort soll er dann eine Pistole rausgezogen haben, eine Smith & Wesson, und einfach 3-mal auf die Transperson geschossen haben.
Und warum?
Weil er Geld wollte. Er ist dann geflohen mit seiner Beute, mit dem Portemonnaie. Da waren 100 D-Mark damals drin. Das Portemonnaie hat er dann weggeworfen, das Geld mitgenommen und ist geflohen.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass man sich den Fall jetzt nach 43 Jahren tatsächlich nochmal angeguckt hat?
Ja, das hat die Ermittlungsgruppe Cold Cases der Hamburger Polizei gemacht, speziell eine Beamtin. Mit der konnte ich heute auch nochmal sprechen nach der Urteilsverkündung. Sie war auch da, die war auch sehr stolz. Ich glaube auch zu Recht, das ist ja ein wirklich großer Erfolg für sie. Mhm. Und sie hat gesagt, dass sie sich halt die Akten nochmal angeguckt hat, das machen sie routinemäßig da und hat die halt dann nochmal intensiv sich durchgelesen, hat die alten Indizien, die es gab, gesehen und dann gedacht, da geht noch was. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, da können wir noch mit arbeiten. Und dann hat sie die Indizien genommen, einfach nochmal weiter ermittelt und ist dann irgendwann zur Überzeugung gekommen, ich habe den Mörder. Und letztendlich muss man aber sagen, dass man den Fall wahrscheinlich schon 1983 hätte aufklären können, weil manche der Indizien auch damals einfach schon vorlagen. Aber spätestens 2004, das hat die Richterin heute auch gesagt, hätte man dann nochmal ermitteln müssen gegen den Mann, weil 2004 seine DNA an dieser Zigarettenkippe festgestellt wurde. Mhm. Aber damals ist nichts passiert. Kein Mensch weiß warum. Die Akten lagen dann einfach 20 Jahre noch verschlossen im Schrank, bis diese Beamtin sie nochmal rausgeholt hat. Ja, und jetzt hat man den Mörder.
Und jetzt ist der Mann tatsächlich auch verurteilt. Er ist der Täter. Und wie hat er heute auf dieses Urteil reagiert? Ich meine, er hat ja seine Unschuld beteuert eigentlich.
Ja, er war total aufgebracht. Er ist dann auch, also er ist ja gehörlos, deswegen kann er nichts sagen. Er kann nur gestikulieren, aber hat dann auch direkt, als die Richterin das verkündet hatte, ganz wild gestikuliert. Und die Gebärdendolmetscherin hat dann eben übersetzt für ihn die Aussage, das Urteil ist falsch. Das heißt, er beteuert nach wie vor seine Unschuld und er hat auch direkt danach angekündigt nach dem Urteil, dass er auf jeden Fall dagegen vorgehen wird, dass er Rechtsmittel einlegen wird. Er will das nicht akzeptieren, aber das Gericht ist sich sicher, dass man jetzt 43 Jahre nach der Tat wirklich den Mörder hat.
Ja, Wahnsinn. Dankeschön, Elke.
Sehr gerne.
Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch auch noch. Also in meiner Kindheit, da war es ganz normal, dass regelmäßig Kampfflugzeuge ganz tief über unser Haus geflogen sind. Und es war dann immer so laut, wir haben uns dann einmal die Ohren zugehalten. In der übernächsten Woche, da starten und landen dann auch hier bei uns in Hamburg Kampfflugzeuge. Und zwar am Flughafen in Fuhlsbüttel. Dietrich Lehmann weiß mehr dazu. Dietrich, was passiert da am Flughafen?
Also die Luftwaffe will üben, wie kann man im Krisenfall, im Ernstfall ja auch zivile Flughäfen nutzen. Wie kann man da ausweichen, wenn militärische Flughäfen eben nicht mehr nutzbar sind, also ein Stück weit flexibel reagieren das Ganze. Und da nutzt man natürlich irgendwie die Infrastruktur von bestehenden Flughäfen. Das hat man schon gemacht, zum Beispiel in Lübeck, an anderen Flughäfen. Aber jetzt ist eben Hamburg dran. Und es geht darum, wie kann man da das koordinieren? Wie kann man einen zivilen Flughafen nutzen? Wie kann man da starten und landen? Was muss man da beachten, damit man sich quasi nicht in die Quere kommt? Und das Ganze wird mit 6 Flugzeugen passieren.
Mhm. Und wie können wir uns das dann genau vorstellen?
Naja, also dieses Luftwaffengeschwader Immelmann, was eigentlich in Schleswig-Jagel stationiert ist, das wird 6 Flugzeuge hier nach Hamburg verlegen. Diese 6 Tornados, das sind ja gestandene Kampfflugzeuge, nicht ganz leise, muss man auch dazu sagen, wer die mal da erlebt hat, wenn man dann auf der Autobahn unterwegs ist und die starten neben der Autobahn in Jagel, dann muss man schon ein bisschen genauer irgendwie gucken, so, was ist da los? Also das wird uns in Hamburg ein Stück weit blühen in der übernächsten Woche. 6 Flugzeuge, es soll allerdings Beschränkungen geben, dass das Ganze nicht nachts passiert, zwischen Vormittag und Abend soll das Ganze passieren und es soll eigentlich, so sagt es der Flughafen, auch nicht mehr als 2 Starts und Landungen pro Tag geben.
Also das war dann vom 8. bis zum 12. Juni, ne?
Das ist vom 8. bis zum 12. Juni und man kann es natürlich erahnen, die Fluglärmgegner, die sind schon ein bisschen aufgeschreckt, sie haben heute Morgen schon Alarm geschlagen, als die Nachricht noch gar nicht vom Flughafen kam, es ist ein bisschen durchgesickert das Ganze und sie sagen, da muss man eigentlich ein bisschen darauf achten vom Senat, dass da wirklich auch die Regelungen für den Fluglärmschutz eingehalten werden. Es kann nicht sein, dass da Sonderregeln gemacht werden für militärische Übungsflüge, wenn schon die zivilen Flüge eben so laut sind.
Also es wohnt jetzt ja nicht jeder in Flughafennähe, sage ich mal. Ne? Kriegen wir alle was von der Übung mit?
Also ich würde das schon doch daraus denken. Es gab schon mal so einen kleinen Präzedenzfall, würde ich es mal nennen, im März. Da sind 2 Tornados auch schon zum Hamburger Flughafen geflogen. Das war quasi eine einmalige Aktion, quasi eine Vorbereitung dieser Übung. Und da gab es Anwohner zum Beispiel in der Einflugschneise in Norderstedt, die gesagt haben, so, das ist ein deutlicher Unterschied, den wir da gehört haben. Also das ist nicht mal eben so ein Airbus A320, der da vorbeikommt, sondern so ein Tornado, der ist einfach laut. Die Untersuchung, wie laut das Ganze wird, das ist noch so ein bisschen im Werden. Da gibt es auch politische Anfragen an den Senat, dass man da ein bisschen genauer hinschaut. Aber da wird man schon einen deutlichen Unterschied hören zu den normalen Flugzeugen.
Und wirkt sich das irgendwie auf den Flughafen aus? Also wenn ich in der Woche jetzt beispielsweise wegfliegen will oder auch ankommen oder sowas?
Es soll keine Einschränkung beim Flugbetrieb geben, sagt der Flughafen. Diese Flugzeuge, diese Tornado-Starts und Landungen, die werden ganz normal mit eingeplant. Und deshalb muss keiner auf seinen Urlaubsflug oder seinen Geschäftsflug verzichten.
Dankeschön, Dietrich. Große Bauprojekte, die immer teurer und auch später fertig werden. Bekanntes Beispiel natürlich die Elbphilharmonie hier bei uns in Hamburg, aber auch das Haus der Erde am Schlump oder von Hamburg Wasser die Klärschlammverbrennungsanlage mit dem netten Namen Vera 2. Und jetzt kommt noch eins dazu, das Zentrum für Ressourcen und Energie von der Stadtreinigung. Das wird gerade in Bahrenfeld gebaut an der Schnackenburgallee. Das hat der Senat in einer Antwort auf eine CDU-Anfrage eingeräumt. Denn ursprünglich waren mal 234 Millionen Euro für das Projekt veranschlagt. Dann wurden diese schon mal auf 534 Millionen Euro hochgesetzt. Und jetzt heißt es, dass auch das nicht ausreichen wird. Und es wird auch noch später fertig. Anja Grigoleit hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Anja, bring uns einmal kurz auf einen Stand. Was ist denn das ZRE, also dieses Zentrum für Ressourcen und Energie genau?
Ja, ganz platt gesagt ist das eine Müllverbrennungsanlage. Aber hier am Stellinger Moor soll eben nicht nur Müll verbrannt werden und dadurch Strom und Wärme gewonnen, sondern auch Restmüll noch so sortiert werden, dass Eisen und andere Metalle, Kunststoffe und Glas recycelt werden können. Also besser passt dann ein modernes Abfallverwertungszentrum, das im Winter dann auch noch bis zu 75 Megawatt Fernwärmeleistung liefern soll, im Sommer natürlich deutlich weniger.
Okay, und das wird jetzt also teurer und wie viel und wann soll es fertig sein?
Ja, genaue Angaben macht der Senat dazu in der Antwort auf die Kleine Anfrage nicht. Auch, weil unter anderem immer noch Prüfungen bei der Stadtreinigung laufen. Aber es zeichnet sich, wie es so schön heißt, eine erhöhte Kostenprognose ab und durch Veränderungen in der Projektsteuerung strebt man so wörtlich eine stabilisierte Terminperspektive an. Was das konkret heißt, also nichts Genaues weiß man nicht und man möchte sich zu diesem Zeitpunkt auch einfach nicht festlegen.
Okay, also alles noch sehr vage. Wie ist das denn eigentlich bekannt geworden, dass der Bau sich jetzt weiter verzögert und eben auch mehr kostet?
Naja, zum einen jeder, der da vorbeifährt, kann es sehen, denn eigentlich sollte im April diesen Jahres schon warme Eröffnung sein, wie es so schön heißt. Und einer, der da aber auch immer ganz genau drauf schaut, ist der Umweltexperte der CDU, Sandro Kappe, der immer wieder kleine Anfragen an den Senat richtet. Kleine Anfragen, das ist ja das parlamentarische Mittel gerade der Opposition, um Aussagen vom Senat zu bekommen, denn diese Anfragen müssen innerhalb von recht kurzer Zeit beantwortet werden. Ja, und dann braucht es eben so Experten, die sich damit auskennen, die auch wissen irgendwie, oh, hoppla, da ist aber was, was jetzt neu ist. Da ist was, wo man nochmal den Finger in die Wunde legen muss. Und dann, ja, gehen so Politiker wie Sandro Kappe eben auch zu Recht damit an die Öffentlichkeit.
Und wie kann das sein? Also wie ist das jetzt passiert, dass es teurer wird und eben auch, dass der Bau noch nicht fertig ist?
Ja, wie gesagt, die Prüfungen laufen noch, aber Ende vorigen Jahres ging der langjährige Geschäftsführer der Stadtreinigung in den Ruhestand und damals hieß es in der Aufsichtsratssitzung im Dezember noch, Budget und Zeitplan alles im Rahmen. Die Nachfolgerin hat dann genau wissen wollen, wo stehen wir denn da eigentlich mit dem ZRE, wie verläuft das Projekt und so weiter. Im Februar wurde auch noch jemand beauftragt, sich das Ganze mal von außen anzugucken. Das ist im Grunde genommen eigentlich ein ganz normaler Vorgang, wenn jemand die Führung eines neuen Unternehmens übernimmt. Und naja, bei der Aufsichtsratssitzung im April hieß es dann eben überraschend, alles teurer und später. CDU-Mann Sandro Kappe fordert jetzt völlige Aufklärung dieser Vorgänge. Ebenso unter anderem der Bund der Steuerzahler, denn immerhin geht es ja um eine Menge Steuergeld.
Ja, absolut. Wenn das ZRE später fertig wird, was bedeutet das denn jetzt für uns?
Naja, erstmal irgendjemand muss das Ganze ja bezahlen, also letztendlich wir alle. Aber du spielst ja sicherlich auf die Fernwärmeversorgung an, über die wir schon mal gesprochen haben. Also kann Wedel überhaupt schon abgeschaltet werden, wenn das ZRE noch gar nicht läuft? Vom Senat heißt es, keine Sorge um die Fernwärme. Das ZRE sei mit gut 10% nur ein kleinerer Baustein. Oder, um es nochmal im allerschönsten Verwaltungsdeutsch aus der Senatsantwort zu zitieren, eine Verzögerung der Abwärmenutzung ändert nichts an dem grundsätzlich eingeschlagenen Dekarbonisierungspfad der Wärmeversorgung und der Zielerreichung 2030. Also wir dürfen gespannt sein. Der Senat ist noch ganz optimistisch, dass das alles irgendwie gut geht. Aber mal gucken.
Okay, wir warten also ab. Dankeschön, Anja. Und das war auch schon wieder Hamburg heute. Für mich geht's jetzt noch schön auf die Yogamatte. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann morgen wieder hören. Bis dann, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.